Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
ILA Spezial. Auf zu Mond und Mars. Wir wollen zurück zum Mond und dort irgendwann auch mal eine permanente Basis errichten. Und wenn wir das geschafft haben, dann lockt der Mars, der rote Planet. Darüber habe ich mit drei tollen Expertinnen gesprochen.
Ich habe diesen Talk überschrieben mit Auf zu Mond und Mars. Ja, es ist klar, wir Menschen, wir Europäer, wir Deutsche, wir wollen zurück zum Mond. Wir wollen irgendwann dort mal eine permanente Basis errichten. Wenn wir das geschafft haben, dann lockt auch Mars, der rote Planet. Auch Menschen, die sich wirklich mit Wissenschaft und Ingenieurswissenschaften auskennen, sagen, dass wir irgendwann es auf den Mars schaffen. Allerdings nicht übermorgen, wie Elon Musk es manchmal versprochen hat. Aber bei dem ist ja alles übermorgen fertig. Selbst Autos, die es nie auf dem Markt gibt. Und ich habe eine tolle Runde hier. Direkt neben mir steht Daniela Zirsch, Planetengeologin am DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin. Und seit kurzem auch ESA-Mitarbeiterin, habe ich eigentlich gehört. Darüber sprechen wir gleich. Herzlich willkommen. Volker Schmid steht daneben, war auf der letzten ILA hier Teil des Duos Die wunderbaren Mondboys, ist wieder zurückgekehrt. Er war Missionsleiter der Missionen von Alexander Gerst und Matthias Maurer und er ist heute Referent Raumfahrt Luftfahrt des DLR-Vorstandes. Und Tom Uhrlich ist bei uns, der Geschäftsweltentwickler Raumfahrtkontrollzentrum. Auch wir haben auf der letzten ILA gesprochen, über Luna, ja, die Mondsimulationsanlage. Ich glaube, da wurde sie gerade gespaltet. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es so Fotos wie große Lastwagen voll, das, was ihr Regolith nennt, was nicht wirklich vom Mond kommt, weil es zu teuer wäre, dort angeschichtet wurde. Heute können wir noch über andere Dinge sprechen, nämlich eben über das Kontrollzentrum und Heck. Nicht benannt nach Dieter Thomas Heck, meinem Moderationskollegen. Also schön, dass ihr alle da seid. Vielleicht, Daniela, fangen wir mal an mit der Tatsache, dass du jetzt nicht nur bei WR bist, sondern auch bei der ESA. Ist doch schon ein Marsflug geplant?
Nein, ein Marsflug direkt ist noch nicht geplant. Zumindest keiner mit Menschen. Aber wir bereiten natürlich zukünftige Marsmissionen gerade vor. Und genau deswegen hat man mich auch mit ins Team geholt, um das wissenschaftlich zu begleiten.
Und wenn man zukünftig sagt, gibt es aber noch kein Datum.
Naja, also es gab schon, ja, also so das Jahr 2035, 36 war eigentlich angedacht, aber wir fangen langsam auch an zu zweifeln, ob es klappt. Aber das streben wir momentan schon noch an für eine Orbitermission.
Aber man würde, ach, für eine Orbitermission. Ja. Das heißt, da würde dann eine Planetengeologin gar nicht unbedingt gebraucht werden auch.
Doch, tatsächlich schon, weil wir natürlich dazu beitragen müssen, zu entscheiden, wie die Instrumente gebaut werden müssen, können müssen. Wonach wir schauen müssen, also Science Requirements nennt sich das so schön auf Englisch. Und dafür braucht man uns eben.
Aber dein Ticket ist nicht sicher, weil die Daten, die es dann gäbe, die könntest du auch von hier auswerten. Das
ganz genau. Ja, damit bin ich aber auch zufrieden.
Okay, alles klar. Volker, wie sieht's denn dann aber aus mit einer Mission zum Mond? Also es gab ja auch jetzt gerade Neuigkeiten. Wir alle haben Artemis 2 verfolgt, fantastische Bilder gesehen von der Rückseite des Mondes. Keine Stationen von irgendwelchen Nazis, die sich da verkrochen haben, ne, wie es in den Büchern von Robert Heinlein stand. Trotzdem schön, jetzt ist Artemis 3, steht bevor und angekündigt wurde, es wird immerhin ein Europäer mitfliegen.
Ja, absolut. Also wir waren schon vor Artemis 2 unterwegs zum Mond, nämlich mit dem Experiment Mare mit Artemis 1. Das waren ja die Strahlungsmesspuppen, diese sogenannten Phantome. Wo praktisch das DLR Vorreiter war, als erste Nation sozusagen. Deutschland stellt das komplette Strahlenprofil, bildet ab und das hat niemand außer uns gemacht. Ja, und wir sind halt mitgeflogen mit Artemis so. Und jetzt bei Artemis 2 hatten wir natürlich auch einen Strahlungssensor an Bord von unserem Institut für Flugmedizin. Mit Robotern oder robotischen Sonden waren wir mit Intuitive Machines da. Das hat nicht alles so reibungslos geklappt, aber eine Sonde ist umgekippt und eine hat Daten gegeben. Und dann haben wir natürlich ESM, also das Antriebs- und Ressourcenmodul ist überhaupt erst der Garant, dass Menschen zum Mond und vor allen Dingen wieder zurückkommen. Also das mal so als grobes Portfolio. Ja, und Artemis 3, gut, da ist jetzt Luca Parmitano gesetzt, aber die fliegen nicht zum Mond, sondern das ist eine Mission, die im Erdorbit stattfindet, um das Ankoppeln des Orion-Raumschiffs mit einem noch zu bauenden Mondlandesystem ausprobieren, damit es dann auch für die Mondlandung klappt.
Du hast jetzt gerade dieses schöne Wort noch zu bauenden gesagt und trotzdem gibt es auch für Artemis 3 einen Zeitplan. Kannst du darüber sprechen und auch beurteilen, wie optimistisch der ist?
Ja gut, die haben ja für, ich glaube, für 2028 avisiert. Ja, jetzt muss man halt schauen. Ist sportlich, ne? Das sind noch 2 Jahre, da muss ja ein Mondlandesystem her. Möchte ich gar nicht prognostizieren. Ich meine, wir wissen, dass die schnell sein können. Also 2019 stand dieser Blue Lander, der stand schon in der IAC-Halle in Washington 1:1. Aber das ist ja nur ein Mockup, also mal gucken. Ja, das wird eine spannende Geschichte. Und auch, ob Elon Musk es schafft mit seinem Starship, mit der Oberstufe, da bin ich ein bisschen skeptisch. Also ich tendiere momentan persönlich als Ingenieur, nicht die DLR-Meinung, tendiere ich eher zum Blue Lander, weil der ein bisschen realistischer designed ist, sage ich jetzt mal einfach mal. Ja.
Aber Elon Musk hat auch gesagt, er versteht mehr über industrielle Fertigung als jeder andere lebende Mensch.
Ja, das möchte ich gar nicht kommentieren. Das ist, das kann ja sein. Also ich mit
schon. Werte Service-Ingenieure, zum Beispiel beim DLR, ich für deutlich fähiger halte.
Ja, also, wie gesagt, wir warten das einfach ab. Ich bin sehr gespannt. Das ist ja eine spannende, unglaublich spannende Zeit und auch gerade für Ingenieure natürlich, ich stelle mir immer vor, wenn wir als Team so eine Herausforderung kriegen würden, wie würden wir das angehen? Ne? Das ist ja brutal. Ne? Das muss ja fliegen. Das muss ja alles stimmen. Darf ja nichts schiefgehen. Und 2-3 Jahre, das ist schon heftig.
Du hast vom ESM gesprochen und da muss man ja auch sagen, da haben wir ja bewiesen eigentlich hier in Europa, dass wenn wir was bauen, dann ist es eben sowas wie ein alter Mercedes. Also ne, bei 400.000, dann erneuert man mal die Kolben, aber der Motor hält auch noch weitere 400.000. Das würde man so sagen, oder? Das ist absolut perfekt.
Nee, ESM hat natürlich auch am Anfang Schwierigkeiten gehabt und das hat man aber ja, es ist das vierte Modell wird ausgeliefert. Und das ist immer so, bei technischen Systemen wird verbessert, da wird geguckt, wie kann man Probleme abstellen. Aber das erste ESM hat schon exakt gut funktioniert. Und jetzt das zweite ESM mit Artemis 2 hat erschreckend gut funktioniert. Also ich sage das bewusst, weil die Amerikaner waren ja überrascht. Sie haben 3 Korrekturzündungen auf der Mondbahn nicht gebraucht. Also das spricht eigentlich für die Qualität und für das Know-how und auch die Heritage der Europäer und auch der Deutschen. Das ist ja made in Germany. 50%, ja, muss man mal ganz klar sagen.
Tom, lass uns über die großartige Lunahalle sprechen. Also damals war sie fast fertig. Was ist jetzt schon alles passiert? Gib uns doch mal ein Update nach 2 Jahren.
Ich erinnere mich, glaube ich, wie wir das letzte Mal gesprochen haben, ist die Eröffnung kurz bevorgestanden.
Genau.
War im September und wir haben im Juli geredet oder im Juni. Inzwischen ist die Halle ja eröffnet und wird auch stark genutzt. Also es ist toll zu sehen, was in der Halle alles passiert, was passiert ist in der Zwischenzeit. Wir sind immer noch nicht fertig mit dem Ausbau. Also im Moment kämpfen wir gerade, ich sage jetzt mal tatsächlich kämpfen, mit diesem Gravity-Offloading-System, wo wir also Astronauten auf 1/6 G erleichtern wollen.
Das ist keine echte Aufhebung der Schwerkraft, muss man sagen. Haben wir auch nicht geschafft beim DLR.
Wir arbeiten. Also es ist tatsächlich ein kleines Wägelchen, das an der Decke entlang fährt und den Astronauten einfach mit 5/6 seines Gewichts nach oben zieht. Und das ist ein Prototyp, also das gibt's nicht bisher. Und dadurch kämpfen wir einfach mit technischen Schwierigkeiten. Ganz normal, verzögert sich alles ein bisschen. Aber das ist so ein großes Projekt, das im Moment läuft. In diesen 2-3 Wochen wird der Sonnensimulator final eingebaut, der also dann wirklich verschiedene Sonnenstände auf dem Mond simulieren kann. Und es ist wirklich so, wenn man in diese Halle reingeht, wenn das Rolltor aufgeht und man auf dieser Mondoberfläche steht, ich weiß nicht, ob ihr schon mal drin wart, ja, also es ist echt eindrucksvoll. Man denkt wirklich, man ist am Mond, Gänsehautgefühl, ja. Es ist zwar nicht so kalt wie am Mond, aber es ist total cool, sage ich jetzt mal. Man geht rein und denkt wirklich, jetzt bin ich am Mond. Man hat diese sehr tiefstehende Sonne, in Anführungszeichen. Man hat diese sehr karge, graue Landschaft, ganz viele Schatten, ganz viel Licht. Und das ist wirklich eindrucksvoll.
Hast du schon mal dort übernachtet?
Nein, ja, nein, steht noch auf meiner Liste. Also das ist vielleicht ein guter Stichpunkt, weil ein Element von Luna ist tatsächlich neben der Halle, das ist das Habitat. Also wir haben ein Habitat, wo vier Personen drin übernachten können. Und es hat bisher eine Übernachtungsaktion gegeben, da war der Matthias Maurer auch beteiligt, um einfach dieses Habitat mal auszutesten. Tatsächlich gibt es jetzt eine lange Liste von Sachen, die wir überlegen müssen, die wir fixen müssen, die wir anders machen müssen. Also ganz viele Sachen, die wir jetzt gelernt haben. Aber dieses Habitat wertet die Halle halt nochmal auf. Ja? Und wir bauen gerade in diesen Tagen zwischen das Habitat und die Halle so eine Art Luftschleuse, also keine richtige Luftschleuse, aber im Endeffekt etwas, wo die Astronauten sich dann umziehen können. Und damit hat das Habitat jetzt auch die Möglichkeit sozusagen, dass ich wirklich dann Raumfahrt, also dass ich aussteigen kann auf der Mondoberfläche, spazieren kann und wir praktisch ganze Simulationen machen können von ganzen Missionen. Und das wird was sehr Spannendes, was Luna nochmal weiterbringt.
Und gibt es da auch die Simulation einer Habitat-Toilette oder steht irgendwo ein Dixie-Klo hinten in der Ecke?
Es gibt eine Toilette, aber meines Wissens da ist es tatsächlich eine Camping-Toilette. Okay, aber das Habitat ist tatsächlich so konstruiert, dass man ganz verschiedene Sachen sozusagen an das Habitat anflanschen kann. Also die Idee ist, irgendjemand sagt, okay, Toilette ist mein Thema, mein Forschungsthema und dann kann ich diese Toilette in das Habitat einbauen. Ja, oder ich kann die Luftanschlüsse, die sind rausgeführt, ich kann dann von mir aus ein Life-Support-System anschließen, was dann das Habitat betreibt. Also wir haben versucht, das möglichst flexibel zu machen und möglichst so zu machen, dass man in ganz verschiedenen Bereichen mit diesem Habitat Forschung betreiben kann.
Drüben im Space Pavillon, da sieht man ja in der Mitte ganz viel Mondforschung und überall steht praktisch DLR drauf, was mich auch sehr gefreut hat. Ja, die Dinge, die man dort sieht, die Rover zum Beispiel, sind die auch in der Halle schon erprobt worden oder wird dafür noch zu viel geschraubt und gebaut gerade?
Also ich war tatsächlich noch gar nicht so richtig im Space Pavillon unterwegs, um alle Rover zu gehen. Aber es ist tatsächlich so, dass viele DLR-Rover schon bei uns gefahren sind. Wir haben eine sehr starke Kooperation mit unserem Institut in Oberpfaffenhofen. Robotik-Institut, die sind also in Luna auch Teil von dem Projekt, haben ihre Rover da fahren lassen. Ich glaube, ich habe diesen Rover mit diesem Kriech-Rover.
Ja,
genau,
ganz cool.
Ob der jetzt tatsächlich in Luna schon war, weiß ich jetzt gar nicht. Aber das Institut für Navigation hat ihr diese Boxen aufgestellt, wo sie dann ein Netzwerk aufbauen, ein Kommunikations- und Navigationsnetzwerk. Und wir haben tatsächlich schon Rover gehabt, die auf dem Weg zum Mond waren, leider mit den Landefähren abgestürzt sind, die du erwähnt hast. Aber dieser Rover von iSpace, der ist tatsächlich in Luna getestet worden. Und das macht uns halt sehr stolz, dass wir nicht bloß einen Sandkasten für Studenten, jetzt nicht despektierlich, aber dass echte Projekte, die tatsächlich zum Mond fliegen, in Luna einfach getestet werden und das zukünftig auch ist.
Ist nicht nur ein Sandkasten für Studierende, sondern auch für Journalistinnen und Journalisten. Aber ich bin ja auch froh, dass echte Forscher in den Genuss kommen. Und ich stelle mir das gerade ein bisschen so vor, wie das Büro wird renoviert, man muss aber schon drin arbeiten. Du, wie lange malst du denn da noch? Kann ich an die Netzwerksteckdose? Aber das ist doch schön, dass das so einen Parallelbetrieb auch gibt.
Also das macht es natürlich ist eine große Herausforderung. Also die Luna-Planung ist tatsächlich ein großer Zeitaufwand, den wir machen, weil es ist ja genau wie du sagst, wir müssen die Ausstattung von Luna, den Einbau von diesen ganzen zusätzlichen Anlagen, der muss natürlich im Experimentbetrieb irgendwie integriert werden. Und da gibt es natürlich auch Diskussionen, was ist wichtiger und wer hat Vorrang und so weiter. Aber es funktioniert sehr gut, das ist ein großer Aufwand. Aber uns war es wichtig, dass wir sehr früh in Betrieb gehen. Und wenn man jetzt auch diese ganzen Zeitskalen anschaut, wo wir wieder auf die Mondoberfläche runter wollen, da ist es ja auch wichtig, dass diese Facility verfügbar ist und nicht erst in 10 Jahren, wenn wir mal irgendwann
entscheiden. Also ich bin sicher, es wird nicht an euch scheitern und nicht an der Luna-Halle und auch nicht an den Astronautinnen und Astronauten. Und das ist ja auch schön eigentlich, Daniela, dass Tom und die anderen so viel Erfahrung sammeln damit, denn danach kommt ja dann die Mars-Halle. Wie muss die denn sein? Also jetzt, wir schreiben auf mit.
Also es gibt ja schon so die kleinen Mars-Testgelände, zum Beispiel in Turin, in dem Raumfahrtkontrollzentrum haben wir so ein Gelände für den ExoMars-Rover Rosalind Franklin. Der hängt übrigens schon an Seilen. Aber das
ist
wahrscheinlich...
Ach, okay. Aber es ist noch nicht groß genug, dass Astronauten sich da so können.
Also die Mars-Halle wird natürlich auch eine Herausforderung werden. Ich glaube, da können wir tatsächlich von euren Erfahrungen dann durchaus profitieren. Da wäre es natürlich auch schön, die Mars-Atmosphäre und die ganze Dämme, die gleich mit einfließt, die Wasserbarriere hat einen riesen Einfluss auf den Boden in der Region.
Ja, die Temperatur kriegen wir doch hin, das ist einfach geil.
Ja, naja, nie ganz, aber genau. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen gibt's das schon, weil muss ja auch geübt werden, die Rover da zu steuern. Und das machen wir jetzt auch schon tatsächlich mit einigen Simulationen.
Und ich habe gesehen hier auf dem Exponat des SkuLab, da gibt's auch die Mars-Oberfläche. Und das fand ich total spannend, dass man hier über die Mars-Oberfläche fliegen kann. Hast du das auch schon gemacht?
Das habe ich gestern schon gemacht und ich kann mit Stolz berichten, dass das sogar auch unseren Daten gut. Also,
Ich dachte, da kriegst du es erfragt. Also, weil die nämlich auch gesagt haben, die haben mich gesiezt, fand ich total nett, die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Stand. Und sagen, ja, wir können Sie auch mal woanders hinbeamen. Also, kennen Sie denn so mal Olympus Mons? Und ich so, na klar, hier, komm, beam hin und so. Und das war natürlich total toll, das zu sehen. Wie geht's dir, wenn du in dieser Form, also 3D im Flug, dann mal über deine Daten und über den Mars bretterst?
Es macht unheimlich viel Spaß. Ich glaube, ich habe ganz viel gejaucht. Und ich kenne mich natürlich aus auf dem Mars. Die sagen, jetzt müssen wir schnell links und dann rechts und jetzt fliegen wir mal zu Asia Mons. Also ich hatte da meinen großen Spaß. Ist aber auch immer wieder schön, dass man tatsächlich in so einer 3D-Animation zu sehen, weil zum Beispiel Olympus Mons, der ist ja gigantisch groß, 22 Kilometer Höhe. Und der ist aber so breit, dass er auf die 22 Kilometer Höhe eine enorme Distanz zurückliegt. Wenn man sich an die Steilstufe stellt, am Rand von Olympus, dann würde man die Spitze, den Gipfel gar nicht sehen, weil eben die Marskrümmung dazwischen kommt. Und wenn man jetzt diesen 3D-Flug macht, dann merkt man erstmal, wie flach der eigentlich ansteigt. Der ist einfach gigantisch groß. Der ist ja so groß wie Deutschland. Und den Eindruck kriegt man halt nur, wenn man sowas macht. Wenn man am Rechner sitzt, naja, da hat man da so einen normalen Berg und denkt sich,
ja.
Das ist.
Also dann war der Olympus Mons war ein Highlight und dann durch so einen Kanal zu fliegen. Also das fällt mir so. Aber auch da hat man ja, ich meine, das ist ja sehr verwinkelt. Man muss sich dann für einen entscheiden.
Aber wenn man sich gut auskennt wie ich, dann ist das kein Punkt. Ist genau, wo du dort liegst. Ja, ja, wir hatten früher am DLR auch schon mal so eine 3D-Animation, haben auch zu lange nach der Wissenschaften die Kinder und Erwachsenen da immer drüber fliegen lassen. Und dadurch kenne ich dann, ich kenne jeden Stein, jeden Winkel und weiß genau, wo es ist. Okay, gut.
Also angenommen, wir fantasieren jetzt mal. Es gibt einen Raumanzug, der für 4 Wochen hält. Da ist Nahrung drin, die Lösung wird dir direkt in die Vene gepumpt und so mit dem, was der Körper so von sich gibt, das ist auch super, vielleicht wie bei Dune, die Fremen oder so. Also 4 Wochen hast du Zeit, man wirft dich irgendwo auf dem Mars ab. Temperatur wird auch geregelt, mach dir keine Sorgen, ist ein kleiner Reaktor hinten dran oder so, ja? Würdest du, wenn du nicht weißt, wo du landest, würdest du dich orientieren können?
Am Boden?
Ja, am Boden. Ich meine, du hast ja so viel vom Mars gesehen wie nie anders.
Aber ich blick ja immer nur von oben drauf. Ich würde jetzt natürlich gerne ja sagen, weil ich kenne mich wirklich sehr, sehr gut aus. Aber wenn ich am Boden stünde, dann wäre ja jeder Kraterhang so groß, dass ich nicht mal drüber schauen kann. Also ich glaube, das wäre vermessen zu sagen. Ich würde sofort wissen, mit einem Kompass vielleicht. Kompass von mit einem GPS, wo ich weiß, wo ich bin. Dann würde ich wissen, in welche Richtung ich laufen müsste, um da und da hinzukommen. Aber visuelle Orientierung wird am Boden super schwer, weil alles viel, viel größer ist, als wir das so als Wissenschaftler auf unseren Satellitendaten einschätzen können. Dafür sind eben die 3D-Modelle aus.
Ja, vielleicht wenn du da eine kleine Fotodrohne dabei hättest.
Dann ja, genau.
So ein Overview geben
können. Ein bisschen Überblick ist schon nötig, um zu wissen, wo man lang muss.
Ich bin ja tatsächlich jemand, der froh ist, dass Forschung so viel Anwendung auch findet, bin aber auch jemand, der sagt, nee, also gerade was jetzt Weltraum anbelangt, natürlich, also wir leben hier, wir haben unsere ganze Erde erkundet, obwohl wir gesagt haben, also hier habe ich auch eine Kuh und fließend Wasser, aber ich will trotzdem wissen, was hinter dem nächsten Hügel ist und ich will immer wissen, was hinter dem nächsten Hügel ist, auch hinter dem nächsten Hügel des nächsten Planeten. Aber jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, die weiß doch schon so viel. Also die sagen, ja, natürlich, die weiß doch eigentlich alles über den Mars. Wieso müssen wir denn überhaupt nach hin? Ja? Es ist nicht so, dass wir alles wissen, ne?
Nein, also wir wissen eigentlich noch viel mehr nicht, als wir eigentlich schon wissen, obwohl wir so viel wissen. Und das wäre so einfach auszudrücken. Also was ein Astronaut auf dem Mars mit einem Geologenkammer in 5 Minuten schafft, das schaffen wir mit dem Rover nicht mal in 2 Jahren. Es ist einfach so, es macht einen Riesenunterschied. Und dann ist es natürlich eine ganz andere Skala. Auch wenn unsere Satellitendaten super hochauflösend sind und auch wenn wir von den Rovern jetzt auch schon Daten von vor Ort bekommen, der Nutzen, das wird ein Riesenmeilenstein werden, wenn wir da vor Ort tatsächlich unsere Analysen machen können mit einem menschlichen Gehirn dahinter, was ad hoc reagieren kann. Weil selbst wenn wir jetzt einen Rover auf den Mars steuern, dann gucken wir uns Bilder an, die müssen wir über Nacht analysieren und am nächsten Tag entscheiden wir dann ja ein bisschen weiter links und der Astronaut geht einfach einen Schritt weiter. Also
und apropos ja. Rover, ich habe gelesen irgendwo, also kann man auch drüber sehen, Idefix, den Rover, der ja demnächst auf Phobos landet, hoffentlich im Herbst. Ich habe gehört, sozusagen ein Pixel, was wir im Moment haben von den Aufnahmen von Phobos, ist größer als Idefix. der Rover. Also das ist nicht so hochauflösend, oder bin ich da falsch informiert?
Also zumindest die Daten, die wir von der HSC liefern, da haben wir, naja, wenn wir nah dran vorbeifliegen, mal so bis zu 13 Meter pro Bild. Das ist schon viel und die Bilder sehen gestochen scharf aus. Aber für eine Beobachtung von Edifix wird es nicht reichen. Aber das macht ja dann die MMX-Sonde, die ja im Orbit um Phobos ist, die liefert dann die hochauflösenden Daten, um zu sagen, wo er ist und vorher auch zu entscheiden, wo er landen soll.
Gibt es was anderes, Tom, was du aber kommentieren musst? Nämlich das Raumfahrtkontrollzentrum. Das ist ja eine jetzt schon fast altehrwürdige Institution. Gib uns mal kurz einen Überblick, was es damit auf sich hat.
Ich habe jetzt schon befürchtet, ich muss zum Mars was erzählen.
Nee,
der ist auch gesperrt gewesen. Soweit haben wir der Heuer. Soweit sind wir nämlich am Raumfahrtkontrollzentrum noch nicht. Also der Mars ist nach wie vor auch bei uns irgendwie im ganz fernen Fokus. Und wir bereiten uns tatsächlich auch schon auf Mars-Missionen vor, indem wir Projekte haben, wo es um Autonomie geht, um Crew-Autonomie. Weil für den Mars wird es ja nicht so sein, dass es ein Kontrollzentrum gibt, was mit der Crew zusammenarbeitet, sondern es wird statt einem Mission-Control-System wird ja ein Mission-Support-Zentrum sein, weil durch die Verzögerung, die wir da im Endeffekt in den Laufzeiten haben, wir haben ja mit den Astronauten nicht so zusammenarbeiten können, wie das jetzt der Fall ist. Da wir orientieren uns Richtung Mond, wir waren eigentlich als Gateway-Kontrollzentrum für Europa gesetzt. Wir haben dort das aus dem COLCC, aus dem Columbus-Kontrollzentrum, jetzt das HEC entwickelt, das Human Exploration Control Centrum. Da taucht jetzt der Name Mond gar nicht auf, und zwar genau aus diesem Marsgrund, dass wir sagen, wir wollen uns nicht auf dem Mond festlegen. Also nicht, wir haben uns zukunftsfähig aufgestellt. Wir haben uns vom Namen her zumindest schon mal zukunftsfähig aufgestellt. Das Human Exploration Control Centrum, was also Mond und Mars jetzt im Moment im Fokus hat, uns hat es ein bisschen getroffen, dass der Gateway jetzt von der NASA leider, aus unserer Sicht leider abgekündigt worden ist. Die NASA hat es mit Pausieren erklärt, aber ich denke, man kann davon ausgehen, der Gateway wird nicht mehr kommen. Jetzt sind wir ein bisschen gerade in so einer Reorientierungsphase. Also wir waren jetzt voll auf diesem Gateway, waren da in den Betriebsszenarien mit der NASA und mit der ESA integriert, waren da in den Vorbereitungsarbeiten. Das war total spannend. Ich war da selber involviert.
Gateway wäre eine kleine Raumstation, genau, als Zwischenschritt, um dann von dort aus zur Mondmission zu
starten. Genau. Der Gateway wäre eine kleine Raumstation im Mondorbit gewesen. Wesentlich kleiner als die ISS, aber der ESA-Anteil, der europäische Anteil, wäre im Verhältnis wesentlich größer gewesen. Also wir hätten da als Kontrollzentrum oder als ESA oder als DDR eine wesentlich größere Rolle gespielt, als wir zurzeit auf der ISS spielen. Also das wäre was sehr Attraktives gewesen. Es wäre für Mars auch aus meiner Sicht sehr wichtig gewesen, weil in den Diskussionen, die wir jetzt mit der NASA schon hatten, hat man gesehen, das funktioniert ganz anders als die ISS. Also in vielen Aspekten ist ISS einfach. Volker, du weißt es, wenn ein Notfall auf der ISS ist, innerhalb von 5-6 Stunden habe ich meinen Astronauten im Krankenhaus. Ja. Das ist auf dieser Gateway-Station anders gewesen. Ja. Da haben wir uns Szenarien vorgestellt, es passiert was und jetzt muss ich erstmal die Leute von der Mondoberfläche wieder hochholen und dann muss ich einen bestimmten Zeitpunkt in der Bahn von der Gateway abwarten, bis ich überhaupt zur Erde fliegen kann. Und ich muss plötzlich mit Tagen umgehen, dass ich mit einem verletzten Astronauten oder einer verrauchten Raumstation umgehen kann. Das war total spannend. Das braucht man dann auch, wenn es Richtung Mars geht. Leider ist es jetzt gekippt und jetzt sind wir ein bisschen am Suchen, wie es weitergeht. Wir wollen weiterhin Mond machen. Wir wollen den Argonaut Lander, der Europa ja baut, da wollen wir involviert sein. Wir sind an der Mondoberfläche natürlich interessiert. Aber das eine Projekt, Gateway, war gesetzt und die Zukunft ist jetzt ein bisschen noch offen.
Aber das wird fertiggestellt. Es ist nicht so, dass da jetzt offene Wände sind und irgendwelche Raubkugeln oder so Strauchkugeln durchwerden oder so. Das ist nicht so, sondern ihr habt sozusagen Kapazitäten frei. So muss man es eigentlich sagen.
Genau, ja. Das Heck ist ja auch, hat auch einen Gebäudeanteil. Also wir bauen auch was. Das wird nach wie vor durchgezogen und wir versuchen immer klarzumachen, dadurch, dass Gateway jetzt weg ist, ist die Notwendigkeit für ein Human Exploration Control Center in Europa nicht kleiner geworden.
Was die Ausrichtung ändert sich und das, was bisher für uns gesetzt war, das muss sich halt jetzt erst besetzen. Klar. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, wenn die NASA sagt, wir pausieren das, dann wissen wir alle nicht, was das bedeutet, weil da natürlich auch politische Entscheidungen dranhängen. Kann mit der nächsten Regierung in den USA auch alles wieder anders aussehen, ja? Oder auch mit der nächsten Laune vielleicht eines Präsidenten. Also das muss man dann abwarten. Deswegen kann ich euch danach nicht fragen. Aber Volker, eine Sache kann ich dich vielleicht schon fragen. Und ich befürchte, ich kenne die Antwort, aber ich möchte sie lieber von dir und schöner hören. Gibt im Englischen diesen Spruch, wenn die Frage heißt, warum, dann lautet die Antwort immer Geld. Und jetzt könnte ich sagen, wir wollen unbedingt auf dem Mond, ja. Eigentlich könnten wir doch sagen, wir machen das in Europa selbst, weil alle Volkswirtschaften Europas zusammen sind einigermaßen vermögend und dann hätten wir
ganz viele Dinge, die wir so verbinden mit Souveränität im Weltall und so weiter. Warum machen wir das denn nicht?
Ich denke, das ist eine valide Option. Also wenn man jetzt mal den Argonaut betrachtet, wenn der mit Ariane 6 da hochfliegt, dann machen wir den Betrieb, dann haben wir im Endeffekt eine eigenständige Mondmission. Halt robotisch, aber das macht ja nichts. Der Argonaut wird genügend Nutzlastkapazität haben, um wissenschaftliche Experimente, Rover, alles, was wir wollen, dahin zu schaffen.
Und im Gegensatz zu den Raumschiffen von Musk würde die Ariane 6 es auch schaffen, wenn wir sagen,
ich würde das schaffen. Ja klar, die ist sehr, sehr gut und auch sehr leistungsfähig, auch durch die Oberstufe, die sie hat, die auch in Bremen gebaut wird. Also insofern hat man da schon einen tollen Träger, aber na klar, Menschen kriege ich nicht dahin, aber ich sag mal, wir fangen ja halt an, ja. Und es ist ja so, dass in Partnerschaft doch was geht. Und aus der Erfahrung raus, wenn wir jetzt mal nehmen wir das ESM, ne? Das sind roundabout 15 Jahre haben wir das verhandelt, durchgeboxt, auf Deutsch gesagt. Und heute fliegt's. Wir haben damals geht nicht, wird nichts, haben wir nicht. Die ganzen Argumente, die gibt's immer. Man muss einfach langen Atem besitzen und ich bin sicher, dass das Heck ausgelastet sein wird in der Zukunft. Es wird sicherlich allein aus Grund der Erdrotation werden wir Netzwerkraum an Betriebszentren. Wir sind eine Community im Weltraum. Wird kommen, da mache ich mir keine Sorgen.
Du bist auch optimistisch, Daniela. Du hast ein paar Mal gelickt, ja?
Ja, das ist absolut.
Das finde ich sehr, sehr schön. Manchmal sagt man doch, einer muss es ja machen. Und warum denn dann nicht wir? Ja, zumal wir es ja auch können offensichtlich. Das finde ich toll. Lasst uns die Tradition vielleicht nicht nur in die Vergangenheit, aber was wir letzte ILA besprochen haben, lasst uns drüber sprechen, was wir bis zur nächsten ILA, was ihr alles erlebt, was ihr alles schafft, worauf ihr euch freut, ja, innerhalb der nächsten 2 Jahre. Das ist im Moment so unser Horizont, weil dann gibt's ja eine gute Chance, dass wir uns dann wieder treffen und schauen, ob auch alles geklappt hat.
Was haben wir jetzt? 26, es wäre 2028. Also erstmal dieses Jahr ist ja der Start von dem MX. Das ist schon mal eine ganz große Sache. Also da, das wird sehr mit Nerven aufreiben. Und 28, da wird ja dann der Start von ExoMars Rover sein, also von der Rosalind Franklin Mission. Aber das wird, glaube ich, nicht, ich weiß gar nicht, wann das Datum ist, im Oktober auch sein. Also es wird noch nach der ILA sein, aber wir werden sehr beschäftigt mit den Vorbereitungen sein. Weil wir haben schon vor dem Start von 21 uns intensiv mit diesen Simulationen beschäftigt und waren da vor Ort und haben jetzt wieder Trainings gemacht. Das ist jetzt alles wieder hinfällig, weil wir alles wieder vergessen haben bestimmt. Und da werde ich also ab 27 sehr, sehr, sehr dolle mit beschäftigt sein. Und in der Zwischenzeit fliegt meine Mars-Kamera noch schön und macht weiter schöne Bilder. Die wurde ja gerade verlängert bis 2029 und wir hoffen natürlich, ja, da freuen wir uns alle sehr.
Wie, was heißt verlängert? Also man kann ja keiner hochfahren und nochmal eichen. Also danach wird der Betrieb eingestellt. Alter, gehst du die dann billig kaufen oder wie ist das?
Es gibt ja immer so eine nominelle Mischung, also nominelle Missionsdauer für eine Satellitenmission und Mars Express funktioniert halt einfach einwandfrei seit über 20 Jahren. Wir hatten jetzt 23-jähriges Startjubiläum am 2. Juni und weil alle Instrumente noch so gut funktionieren, wurde die Mission jetzt zum 10. Mal verlängert. Also eigentlich wäre jetzt Ende 2026 Schluss gewesen, aber wir wussten schon, dass es ganz gut aussieht.
So muss die goldene Schallplatte, muss man.
Ja,
ja, sehr gut.
Vorgestern haben wir die Zusage bekommen, dass wir bis 29 weitermachen wollen. Und bis dahin habe ich hoffentlich so einiges an Wettergeschehen auf dem Mars noch komplettiert und die Oberflächenkartierung abgeschlossen. Das ist immer ganz guter Dinge.
Gratuliere. Und wenn MMX klappt, dann bringt sie ja auch Proben zurück. Ich nehme an, dann wirst du ein ganz kleines Krümelchen Sand auch vom Phobos bekommen.
Das wäre schön. Also zumindest meine Kollegen. Das kann ich jetzt natürlich noch nicht abschätzen. Aber wir werden mit unserer Kamera natürlich MMX unterstützen, auch vor allem bei der Landestellensuche, sofern wir das überhaupt können. Und ob bei uns im Institut so eine Probe landen wird, das hoffen wir alle sehr. Sample Receiving Laboratory werden wir wahrscheinlich nicht haben können, aber Sample Analysis Laboratory war lange bei uns in Planung. Und wir schauen mal, wie es weitergeht, sag ich mal.
Ja. Tom, in 2 Jahren, was wird alles, ist Luna dann ganz fertig? Wahrscheinlich wie so ein Haus, was man hat, ist nie fertig, ne? Aber wo wie geht's dann Luna, wie geht's Heck? Wie geht's Luna, wie geht's Heck? Also für Luna, was ich mir tatsächlich wünsche und was auch unsere Ausrichtung ist, die Mondlandungen stehen ja jetzt wirklich bevor, kann man sagen. Ja, also es kann gut sein, dass wir in 2 Jahren, oder die Planung ist ja, in 2 Jahren reden wir hier über Mondlandungen, die entweder dieses Jahr stattfinden oder schon stattgefunden haben. Da würde ich mir wünschen, dass die Astronauten, die dann am Mond rumlaufen, in Luna trainiert haben. Und ich würde mir natürlich auch wünschen, dass ich von den Astronauten
mindestens einen gut kenne. Dass es entweder der Matthias oder der Alexander ist, weiß es nicht. Ich wünsche es Ihnen. Wäre toll für Europa, es wäre toll für Deutschland. Das wäre das, was ich mir für Luna wünsche. Für das Raumfahrtkontrollzentrum, für das Human Exploration Control Center, HEC, würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir in irgendeiner Form in diese Missionen involviert sind. Wie sind wir jetzt eben gerade am Ausloten? Ich hoffe, dass ESA oder dass Europa an einer Raumstation auf der Mondoberfläche beteiligt ist und dass wir diese Raumstation mit betreiben auf der Mondoberfläche. Da werden wir wahrscheinlich in 2 Jahren erst über Pläne, ein bisschen konkretere Pläne reden. Aber ich hoffe, dass es dahin geht.
Super. Und Volker, jetzt ist es ja so, ob dann wirklich ein deutscher Astronaut in absehbarer Zeit auf dem Mond landet, das ist wahrscheinlich nicht klar, weil dafür muss ja auch alles mit der Landung funktionieren und dem Transport dahin. Aber ist es denn überhaupt realistisch, dass wir in 2 Jahren wissen, dass es einen designierten deutschen Astronauten für den Mond gibt?
Ja, also das wäre mein Wunsch, ja. Also wenn ich jetzt aus meiner Ingenieurssicht, aus meiner DLR-Sicht, ich gehe davon aus, dass wir, wenn ich jetzt mal ein Wunschkonzert äußern darf, dass wir in 2 Jahren so ein bisschen prognostizieren, dass wir Artemis-Architektur stabilisiert haben, dass wir wissen, wer fliegt wann wohin. Stichwort Alex, Matthias an Bord, dass wir einen Flug für Amelie haben zur Raumstation, dass wir auch in der Industrie vielleicht mit Starlab ein Stück weiter sind, dass wir Commercial Luna, Commercial Leo Destination wissen, wo geht der Zug lang, ja, dass wir Planungssicherheit haben und dass auch für die Industrie natürlich irgendwo eine gewisse Planbarkeit vorherrscht. Und dann kann man darauf aufbauen, ja, und natürlich an die letzte Ministerratskonferenz, ihr habt doch Europa Deutschland, der war ja der finanzkräftigste Stakeholder, wie man das neudeutsch so sagt. Und da muss jetzt auch Material ran, da muss gearbeitet werden, das muss umgesetzt werden. Und wir sind nicht klein in Europa, wir müssen enger zusammenrücken vielleicht, aber da kann man richtig was machen. Wenn wir alle Kräfte binden, dann können wir richtig was machen, in Partnerschaft immer. Und das ist gut. Also ich glaube, wir haben, und wenn man sich hier am Stand umguckt oder hier in der Halle, dann haben wir so viele tolle Projekte, ob es Satelliten, deutsche Launcher, auch ein wichtiger Punkt, ja, Sicherheit, die ganzen Thematik, eine raumfahrtbezogenen Themen, da ist ganz viel Musik drin. Also ich glaube, wir werden mehr Stoff haben in 2 Jahren, wie wir Redezeit haben.
Also, dann verlängern diese Redezeit. So, heute sage ich erstmal ganz herzlichen Dank. Es war mir eine Wonne, wie immer. Vielen Dank, dass ihr und dass alle eure Kolleginnen und Kollegen diese tolle Arbeit machen, weil am Ende bleibt, wir können's.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Unsere Titelmusik stammt von Klaas Müller.